hat. Und war da, als du kamst heute Morgen, Marianne, noch aufschreiben eines Eindrucks, den ich auch gehabt habe auf der Fahrt hierhin, und ich habe mir den aufgeschrieben, weil er praktisch diese Eindrücke zusammenfasst, die wir jetzt gehört haben. Ist es nicht wunderbar, dass der Herr direkt zu uns spricht? Das ist gewaltig. Das ist ein Privileg, dass der Gottesdienst nicht einfach getaktet ablaufen muss, sondern dass Eindrücke da sein können, dass der Herr die ganze Gemeinde braucht, um uns wichtige Dinge zu zeigen. Der Heilige Geist ist jetzt da, um zu wirken. Das Wort war, eng ist es in euren Herzen heute Morgen. Und wir haben von verschlossenem Herzen gehört, wir haben von Offenheit für Gott gehört. Und ich habe mich gefragt, was will der Herr heute Morgen mit diesem Wort sagen? Die Frutiger sind doch nicht eng. Aber ich habe sie bis jetzt nicht so erlebt, habe ich mich gefragt. Eng ist es in euren Herzen? Geschwister, der Heilige Geist möchte zu uns sprechen heute Morgen. In dir gibt es einen Raum, zu welchem nur du, Jesus, der Vater und der Heilige Geist Zutritt haben. Es ist ein Raum des Friedens, der Zuversicht, ein Raum voller Kraft und Erfrischung. In diesem Raum bist du und darfst du mit dem Herrn allein sein. Du bist in seiner Gegenwart, wenn du diesen Raum betrittst. Seine Herrlichkeit füllt diesen Raum aus. Alles Störende dieser Welt, die Angst, die Unsicherheiten, die Konflikte und Stressgefühle, die Niedergeschlagenheit, das Chaos dieser Welt, alles das muss draußen bleiben. Es hat in diesem Raum kein Zutritt. Es steht ein Schild, ich habe es gesehen, bitte nicht stören. In diesem Raum ist die Kraft. In diesem Raum ist die Erneuerung. Dieser Raum, wenn er verschlossen ist, dann ist es ganz schlimm, dann ist die Person gar nicht wiedergeboren. Wenn sie aber geöffnet wurde einmal und Jesus hineingekommen ist, dann ist dieser Raum in deinem Leben. Der Herr fragt dich heute Morgen, kennst du diesen Raum? Weißt du überhaupt, wo dieser Raum in deinem Leben ist? Ist es ein enges Kämmerlein im dritten Stock, das man kaum findet? Oder, Geschwister, ist es der Hauptraum deines Lebens, wo du sofort hineingehen kannst, wenn du eine stressige Sitzung hattest und das Chaos dieser Welt über dich kommt und du gehst ins Auto rein und du sagst dir, jetzt bin ich direkt vor dem Herrn. Alles Störende, alles, was mich bedrängt, muss draußen bleiben, denn dort bin ich mit Jesus, dem Vater und dem Heiligen Geist allein. Geschwister, wir haben gewaltiges Potenzial, um einzunehmen für das Reich Gottes. Amen. Wir haben ein gewaltiges Potenzial für Veränderung. Wir haben ein gewaltiges Potenzial. Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, durch diese Geistesgaben, um die Tür zu öffnen, um mit dem Herrn Gemeinschaft zu pflegen. Und dieser Raum kann erweitert werden. Er muss nicht so klein bleiben, wie er ist, auch in meinem Leben. Ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Er muss nicht so klein bleiben. Es kann der Hauptraum meines Lebens sein, wo der Herr sich niederlässt und ich jederzeit zu ihm zurückkehren kann, um seine Kraft, seine Erfrischung, seine Nähe, seine Güte zu erleben. Geschwister, der Herr ist an uns sehr interessiert, sonst würde er gar nicht zu uns sprechen. Amen. In dieser Weise, ich muss da schnell befestigen, da. Schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch herzlich. Wir wollen auf Gottes Wort hören. Und auf Gottes Wort hören, das ist nicht eine weit weg von uns, weit weg produzierte Theorie, sondern das ist gelebte Praxis. Gottes Wort ist lebendig und es ist wirksam. Und in dieser Predigt geht es eigentlich auch um diese Perlenkette, von der wir gehört haben. Wir hören ja heute dauernd, die Welt ist im Umbruch, wir erleben eine Zeitenwende, die alten Sicherheiten zerfallen und es gibt keine neuen. Das hören wir eigentlich die ganze Zeit. Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also von daher ist das keine spezielle Aussage, wenn das die heutigen Leute sagen. Es ist auch zweifelhaft, ob die Welt wirklich einmal stabiler war als heute. Das ist zweifelhaft. Gleich wie es in den Zeiten Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein, sagt die Schrift. Wir müssen das im großen Zusammenhang immer einordnen, der von der Bibel gesetzt ist. Umbrüche hat es immer gegeben, aber wie soll sich der Christ in diesen Umbrüchen verhalten? Das ist das Entscheidende, was die Bibel den Menschen weitergeben möchte, was die Offenbarung des Alten und Neuen Testaments als Grundmuster weitergegeben hat. Ich möchte dieses Grundmuster anhand von Psalm 103 von David erklären. Dieser Psalm betont eine Wahrheit, welche von vielen Christen angesichts der erwähnten Umbrüche als großer Trost erfahren wird. Der Herr, heißt es dort in Vers 19 im 103. Psalm, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Herrschaft erstreckt sich über alles. Das ist diese große Weltregierung Gottes, die über allem steht. Und wir haben viele Liederdichter aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo es drunter und drüber ging in Europa. Das sind die wertvollsten Kirchenlieder, die in dieser Zeit entstanden sind, die das immer wieder betonen, diese Weltregierung Gottes. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass diese Weltregierung einen Kontrapunkt hat im ganz persönlichen Leben des Christen und des Gläubigen. Dass nämlich Gott nicht einfach weit abwesend in großer Höhe in der Herrlichkeit wohnt, sondern dass eben dieser Gott ein lebendiger Gott ist, der den einzelnen Menschen führt, leitet und an seinem Leben interessiert ist. Das ist das Entscheidende. Dieser Dialektik, könnte man sagen, zwischen dem allmächtigen Gott und dem kleinen Menschen, der jetzt in diese große göttliche Welt hinein aufgenommen wird, wenn er glaubt. Entscheidende ist, dass dieser Gott, der so mächtig und souverän ist, uns ganz nahe ist und gerade in solchen Umbruch- und Krisenzeiten in spezieller Weise berühren und segnen möchte. Wir sehen das im Psalm 103 und dieser Psalm beginnt dann auf der ganz persönlichen, auf der inneren Ebene von David. Und das ist ja wunderbar, wie dieser Psalm dann aufsteigt und die ganzen Zusammenhänge schön darlegt und uns in diese Geborgenheit im Leben mit Gott hineinführt. Wir wollen das anhand des Lebens von David ein wenig in diesem Psalm verfolgen. Von David heißt es da in Psalm 103, die ersten 5 Verse. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Wir haben es gehört, in dieser Geistesgabe, die Chance ist da für Heilung, und zwar nicht morgen, sondern heute. Heute, heute in diesem Raum ist die Heilungskraft des Herrn anwesend. Der alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben aus der Grube herausholt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dich sättigt mit Gutem, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und ich werde dann am Schluss diesen Schlussvers dieses Textes noch etwas näher unter die Lupe nehmen, was das wirklich bedeutet, dieses Wiederjungwerden, dieses Erneuertwerden wie ein Adler. Was meint die Bibel damit in dieser katastrophalen Situation, in der wir David hier finden? Viele denken vielleicht, ja, der König David, der war in einem wunderschönen Palast mit seinen Bediensteten, und dann nahm er die Harfe und er sang Psalm 103. Wunderschön. David als Minnesänger. Oftmals lesen wir die Bibel so. Romantische Bibellese nennt man das. Aber wisst ihr, das pflügt die Bibel um, dieses romantische Bibellesen. Und die Bibel möchte eher ein realistisches und kraftvolles Bibellesen. Nichts gegen Romantik, die hat ihren Platz in gewissen Lebenssituationen, aber eine durchgehend romantische Bibellese geht am Wesentlichen der Bibel vorbei. Die meisten Ausleger gehen nämlich davon aus, dieser Psalm, der wurde in einer Krisensituation gedichtet, und zwar als David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Das ist ein Pendant zu Psalm 3, wo das sogar in der Überschrift drin ist, auf der Flucht vor seinem Sohne Absalom. Nach vierjähriger Putschvorbereitung hat damals der Sohn von David einen Putsch lanciert gegen seinen eigenen Vater. Und es kam zu einer offenen Rebellion, als sich Absalom in Hebron zum König ausrufen ließ. Und als dieser Putsch zunehmend Anhänger gewann, musste David die Stadt Jerusalem verlassen. Und zwar auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Stellt euch das einmal vor. Es ist eine der bewegendsten Szenen des ganzen Alten Testaments, wie David barfuß den Ölberg hinaufgeht. Stellt euch den großen König vor, barfuß den Ölberg hinauf, das Haupt in Trauer verhüllt und die Wangen Tränen benetzt. Eine bewegende Szene, könnt ihr nachlesen, 2. Samuel 15, 30. Und dann, er ging den Ölberg hinan, auf diese Flucht mit seinen Getreuen kam er über den Berg in das Dorf Bachurim. Und dort war das Chaos nicht zu Ende. Es wurde nur noch schlimmer. Da kam an der Seite ein Mann aus dem Geschlecht Sauls. Einzelne Übersetzungen nennen ihn Simi, andere übersetzen Schimi. Dieser Simi oder Schimi, der lief an der Seite von David und er verfluchte den König. Also jeder von uns, der schon in einer Traumatherapie war, muss ich echt sagen, der hat keine Ahnung, was der König da erlebt. Das ist schlimmer. Der hätte gleich in eine Therapie gehen müssen, sonst wäre er nicht mehr aufgestanden. Geh, sagt Simi, geh, du Blutmensch. Ha, heute sagen wir, der Vater hat einmal zum Sohn etwas Negatives gesagt, darum ist er traumatisiert. Aber ja, was kommt jetzt hier? Was kommt jetzt hier? Geh, geh, du Blutmensch, du Nichtswürdiger.
Der Herr hat dir vergolten alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Nun hat der Herr das Reich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben, und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Blutmensch. Ja, das ist nicht nur die Urner können mit dem Uri-Stier die anderen in den Boden hineindrücken, sondern ja, also im Berner Oberland habt ihr das schon mal so etwas gehört? Ja, vielleicht nicht, aber in der Bibel steht es, dass jemand derart nach unten gedrückt wurde. Kaum jemand von uns hat schon mal sowas, eine solche Verfluchung erlebt. Also ging David weiter. Und dann waren die Söhne des Zeruja, haben ihr einmal von denen gehört? Die Söhne der Zeruja, so Terminator-Typen, oder? Mit einem Schwert. Wir haben gesagt, David, weißt du, der flucht zwar, aber der flucht nicht mehr lange. Und da hat David gesagt, nein, lasst ihn fluchen. So geht es nicht. Was steckt da dahinter? Dieser David, wisst ihr, er war gar nicht selbstgerecht. Er wusste, ich habe viele Fehler gemacht. Und der soll nur, er sagt es vielleicht etwas schlimmer als es war, alle meine Fehler aufzählen. Das hindert nicht, dass Gott wirkt in meinem Leben. Wisst ihr warum? Ich lebe gar nicht davon, dass ich perfekt bin. Ich lebe gar nicht davon, dass ich sündlos bin. Ich lebe von Gottes Gnade, von Gottes Vergebung, von Gottes Zusage. Und für alle Perfektionisten unter uns, zu denen ich auch gehöre, sagt der Herr, lege deinen Perfektionismus ab und lebe in der Gnade. Lebe in der göttlichen Gnade. David sagt, lass ihn weiter fluchen, denn das hindert das Wirken des Herrn nicht. Ja, war es David zum Loben zumute? Er war ganz unten. Geschwister, er war ganz unten. Das Königtum am Ende, die Familie gegen sich, er wurde gerade verflucht, er hat Staub an den Füßen, er sitzt auf einem Stein, darf ich es mal so machen, in der Wüste Juda, und er sagt, ich hocke in der Scheiße. Aber wisst ihr, so fängt der Psalm hier an, er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Und lobe alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das ist etwas vom Allergroßartigsten, was ein Mensch kann. Er kann, egal wie die Situation ist, wenn er gläubig ist, sein Inneres vor den Herrn hinstellen und sagen, egal wie tief unten ich bin, ich lobe den Herrn und meine ganze Seele und alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Das ist eines der, man müsste sagen, das ist das Potenzial, das der Mensch hat. Verstehst du, es kann Situationen geben, wo deine Familie gegen dich ist, wo in deinem Beruf etwas nicht sauber läuft, wo die Umstände sind so gegen dich, dass du in den Umständen außen nichts bewegen kannst. Aber was dir der Herr nicht nehmen kann, niemand kann es dir nehmen, du kannst es dir nur selbst nehmen. Das ist, dass du in die Gegenwart Gottes treten darfst und den Herrn loben darfst, in jeder Situation deines Lebens. Mit deinem Verstand richtest du dich auf den Herrn aus. Mit deinem Willen erweckst du dein Inneres zum Lobpreis. Und dann werden deine Gefühle mitgezogen in die Gegenwart Gottes. Geschwister, dieses Potenzial sollten wir mehr nutzen. Stimmt's?
Das ist unendliches Potenzial. Wenn wir diesen Raum betreten, in dem wir ganz allein mit dem Herrn sind und dieser Raum in unserem Leben immer größer wird, dann können wir nach den größten Stresssituationen innerhalb von 5 Minuten in diesen Raum hineinkommen. Wenn wir ihn aber irgendwo in einem großen Hotel zuerst suchen müssen, vielleicht ist dieser Raum auch noch da, im 7. Stock, im 25. Gang, hinten gibt es noch ein Kämmerlein, wo ich mit dem Herrn allein sein könnte. Wenn der Raum so versteckt ist in deinem Leben, dann hast du Mühe, wenn die Schwierigkeiten des Lebens kommen, dort in diesen Raum hineinzufinden. Wenn es aber dein Hauptraum ist, wo du sagst, da lebe ich mit dem Herrn. Wenn ich joggen gehe, dann weiß ich, ich bin mit dem Herrn am Joggen. Und ich lege alle Sorgen ab, die auf mich eindrängen. Ich weiß, es gibt diesen Raum, wo ich ganz mit dem Herrn allein sein kann, wo die Kraft Gottes ist. Warum erleben viele Menschen die Kraft Gottes nicht? Weil sie zu viel in diesen äußeren Umständen drin sind und im Gebet nur ganz kurz zum Herrn sprechen und sagen, Herr, heile mich. Aber es gibt keinen Moment, wo man einfach auf einem Stuhl sitzt und die Gegenwart Gottes die Möglichkeit hat, uns zu berühren. Ganze Gottesdienste sind häufig so, dass keine Möglichkeit da ist, dass Gott berühren kann. Die Räume aufgehen, wo Gott wirkt, wo seine Salbung und in mir etwas geschieht. Ist Gott jetzt gegenwärtig? Kranken Menschen, wir schauen schnell alle ein bisschen nach unten und die Kranken heben ihre Hand. Okay? Kraft des Herrn ist jetzt da. In diesem Moment, und wir betreten diesen Raum, in dem nur der Herr ist, wo die Fülle des Geistes wohnt. Und wir sagen, Herr, ich möchte mehr in deiner Gegenwart leben. Ich möchte mehr diese Salbung spüren, diese Kraft spüren, die von dir herkommt. Und meine Nerven beruhigen sich. Mein inneres Aufgewühltsein beruhigt sich. Und ich merke in meinem Körper, wie der Körper die Kraft des Herrn übernimmt und die Kraft des Herrn anfängt zu fließen durch mein Leben, dass ich ein Kanal werde für göttliches Wirken. Amen. Nimm das mit, auch wenn du noch keine Veränderung spürst, wenn du da rausgehst, sitz einfach nächste Woche einmal auf einen Stuhl, nimm dir Zeit, um in Gottes Gegenwart zu bleiben. Und das ist ja interessant, wie er hier weitergeht, indem er betet, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Er hätte beten können, ja, der dich von Goliath gerettet hat, der dir alle deine Sünden vergeben hat, aber er ist nicht einer, der in der Vergangenheit lebt. Obwohl er jetzt mitten im Staub drin ist, erwartet er von Gott, dass Gott jetzt wirkt, der dir deine Sünden vergibt, gerade jetzt in diesem Moment, der gerade jetzt da ist, um dich zu berühren, zu segnen und zu stärken. Er war ein Mann Gottes, der in der Vergangenheit Großes erlebte mit Gott, aber in diesem Moment weiß er, es kommt darauf an, dass Gott jetzt wirkt in diesem Moment. Und das dürfen wir auch erwarten, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Ja, und er hat den Staub an den Füßen von dem Mann, der gesagt hat, du steckst in deinem Unglück, denn du bist ein Blutmensch, der dein Leben aus der Grube herausholt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Er weiß, dass er in einem furchtbaren Loch drin ist. Der andere hat nur die Wahrheit gesagt. Der Schimi hat nur die Wahrheit gesagt. Er ist in einem furchtbaren Loch drin. Und er
braucht das Bild der Fallgrube, wo die Tiere in der Wüste Juda in eine Fallgrube hineingefallen sind, dann waren diese Tiere verloren. Dann waren sie verloren. Und in dieser Grube drin weiß er, im Moment kommt, da holt mich Gott aus der Grube heraus und stellt meine Situation wieder her. Aber wie geht das? Wie ist das möglich? Er sitzt immer noch da auf seinem Stein und ist ganz unten. Er lobt den Herrn, aber seine Situation hat sich noch gar nicht verändert. Der dich sättigt mit Gutem, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ein ganz interessantes Wort. Der dich sättigt mit Gutem, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wisst ihr, dort in der Wüste Juda ist ein Durchzugsgebiet für Raubvögel. Er hatte sicher die Möglichkeit, am Himmel Adler zu beobachten. Sensationelle Tiere, oder nicht? Habt ihr schon einmal live einen Adler gesehen? Also in Adelboden hat nicht umsonst ein Hotel Adler. Dort oben hat es Adler. Beispielsweise auf dem Schwandfeldspitz, sein so kleiner Gebetsberg für mich, wenn ich da hochjogge, dann bleibe ich da ein bisschen auf dem Schwammfeldspitz und dann sieht man sie dort manchmal kreisen. Und gewaltige Tiere. Und manchmal hat man fast den Eindruck, sie sind ein bisschen in Konkurrenz mit den Gleitschirmlern. Und wenn da drüben richtig cooles Bergli, die Gleitschirmler so Turnübungen machen, hat man den Eindruck, die Raubvögel sind besonders erpicht darauf zu zeigen, dass sie es noch besser können. Da wird los, wie sie da herumfliegen. Und schaut, hier ist etwas angesprochen, was diese Raubvögel betrifft. Es ist das sogenannte Mausern der Vögel. Denn dieses Wort hier, dass du wieder jung wirst wie ein Adler, heißt eigentlich im Hebräischen, im Urtext, Hitpael von Chadash, sich erneuern, sich verjüngen, wieder jung werden, frisch werden, aber nicht in der alten Gestalt. Wieder neu, wieder frisch werden, aber nicht in der alten Gestalt. Bei den Vögeln nennt man das Mausen, der Mauser. Bei kleinen Vögeln ist das ein kurzer Prozess, der praktisch jedes Jahr einmal abläuft. Bei solchen großen Vögeln ist das eine Angelegenheit, die von sehr großer zeitlicher und körperlicher Intensität ist. Die meisten Vögel verlieren jedes Jahr ihre Federn, aber der Adler kommt in einen ganz bestimmten Zustand hinein, wenn er diese Mauserung durchmacht. Schaut euch einen Adler an vor dem inneren Auge und ihr stellt fest, das ist ein virtuoses Tier. Und plötzlich, so in der Mitte seines Lebens, werden seine Federn schwer. Er kann nicht mehr so virtuos fliegen, weil die Röhren immer länger werden und die Federn immer schwerer und es muss ein Prozess in ihm ablaufen, um verjüngert zu werden. Und das ist schon eine Krisensituation, wenn der Vogel plötzlich merkt, ich kann nicht mehr so virtuose Loopings machen, hockt er natürlich mehr am Boden, oder? Schwierige Situation für ein solches virtuoses Raubtier, in den Verjüngungsprozess hineinzukommen. Der heikelste Prozess kann 3 Monate dauern. Die stolzen, mächtigen, eleganten Vögel hocken meist am Boden. Sie wirken erschöpft, weil in ihrem Organismus unglaublich viel durcheinander gebracht wird. Erst wenn die Mauserung vorbei ist, da kommt plötzlich neue Kraft, neuer Schwung in diese Vögel, weil sie plötzlich die Schwingen, die ausgetauschten Schwingen, ihr müsst euch vorstellen, der hatte plötzlich fast wie neue
neue Flügel, neue Federn. Da ist er, plötzlich merkt er, ich kann wieder steil hinauf, steil hinunter, ich kann jede Beute kann ich packen, ich bin voll da, ich bin wieder verjüngt. Aber man müsste es nochmal präziser sagen. Der gemauserte Adler hat die Erfahrung und Reife des Alters kombiniert mit der Dynamik und Flugkraft eines Jungen. Wow! Möchtest du auch in den Glaubensmauser hineinkommen? Dort, wo du am Mausern bist? Der dich sättigt mit Gutem, dass du wieder jung wirst, wörtlich, dich mauserst wie ein Adler. David sitzt zwar noch auf dem Stein, aber er hat das feste Vertrauen. Der Herr wird mich aus dieser Situation herausführen und ich sehe den Adler vor mir, den gemauserten Adler. Der Herr wird sein Wirken in meinem Leben durchführen, wie er es verheißen hat. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft für uns alle? Vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der du Gott nicht mehr loben kannst. Ich möchte ganz bewusst sagen, unser Gebetsleben kann mehrere solcher Mauservorgänge durchmachen im Laufe unseres Glaubenslebens. Plötzlich haben wir den Eindruck im Gebet, wir kommen nicht mehr durch. Spür den Herrn nicht mehr so wie früher. Das ist nicht eine Aufforderung, aufhören zu beten, sondern das ist die Aufforderung, im Mauserungsprozess die Veränderung des Gebetslebens zu erleben. Auf einer ganz neuen Ebene nachher zu lernen zu beten. Ich bete heute anders als vor 30 Jahren. Ich musste zum Beispiel aufhören, immer im Detail die Bibel zu lesen, weil ich immer alles theologisch natürlich sofort mein Computer läuft, mein theologischer Computer, mit allen Anmerkungen. Und der Herr sagte mir, Markus, du musst lernen, Gebetszeiten zu machen, wo du nicht immer in die Bibel hineinschaust. Das ist jetzt nicht zum Kopieren für alle. Aber wenn man die Bibel so gut kennt, dann muss man lernen, mit dem, was in einem drin ist, an Bibelkenntnis, in das Gebet hineinzugehen. Sonst ist man immer in der Theologie drin, aber nicht im Erleben dessen, was Gott einem schenken möchte. Und ich habe jetzt auch nichts gegen die Theologie gesagt. Diejenigen, die jetzt sagen, er hat gegen die Theologie gewettert. Nein, ich wettere nicht gegen die Theologie. Aber es ist eine Gefahr, wenn man Theologe ist, dass man immer nur in diesem rationalen Denken drin die Bibel liest. Und das könnte einem sogar in die Quere kommen, wenn man Gott begegnen möchte. Und dann ist es eine Glaubensentscheidung, einmal die Bibel auf die Seite zu legen und einfach mal den Römerbrief in Gedanken zu meditieren und ins Gebet hineinzugehen und den Herrn lebendig zu erleben. Amen. Den Mut muss man haben. Auch du musst diesen Mut haben, neue Formen des Gebets zu entwickeln. Mausere dich, ist mein Imperativ heute Morgen. Oder vielleicht bist du gesundheitlich in einer Krise und merkst, du brauchst diese Gegenwart des Herrn, diesen Mauserungsprozess. Vielleicht am Arbeitsplatz, der Druck ist so groß. Du brauchst eine neue Perspektive für deine Arbeit. Die kann dir Gott schenken. Der Moment, wo du in der Ruhe des Herrn, mitten im Arbeitsprozess, in diesem heiligen Raum auftanken kannst, das ist der Moment, an dem sich zeigt, dass du Christ bist. Und dass du Kraftquellen anzapfen kannst, die deine Kolleginnen und Kollegen nicht anzapfen können. Stimmt's? Doch schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Und ich sage den jungen Leuten, die das auch erleben, ich merke das in Gesprächen, wo der Glaube eine Veränderung erfährt bei jungen Menschen. Die Teenager sind jetzt leider nicht da, die es hauptsächlich betrifft, aber da findet eine Veränderung statt im Glaubensleben. Der Glaube muss sich von den Eltern abkoppeln. Das ist nötig, damit ein eigenständiger Glaube entsteht. Aber das kann durch eine Phase führen, wo man sehr desorientiert ist, wo man wie ein fliegender Adler, vorher ist man geflogen, am Boden hockt und sich fragt, was ist mit meinen Flügeln? Der Glaube funktioniert nicht mehr, der alte Glaube. Und der neue Glaube ist noch nicht so voll entwickelt da. Das ist eine schwierige Situation für die jungen Menschen. Und wir älteren Knochen, also Entschuldigung, ich gehöre auch dazu, wir sollten ein bisschen mehr, ich sage manchmal zu meiner Tochter, weißt du, ich bin ein alter Knochen, darum kommt das jetzt. Aber wir älteren Geschwister, wir haben dann wenig Sensibilität für diese jungen Menschen, die in diesem Mauserungsprozess des Glaubens stehen. Und da ist es auch wichtig, dass wir unter Umständen sagen, schau, das geht wieder vorbei. Aber du wirst anders aus diesem Veränderungsprozess herauskommen, als du hineingegangen bist. Und hoffentlich erleben auch wir älteren Geschwister die Verjüngung unseres Glaubens. Immer wieder, immer wieder. Und ja, ich möchte auch das Eheleben hier ansprechen, wenn das Bild eurer Ehe eher dem flugunfähigen Adler auf dem Nest gleicht. Schwere Schwingen, scheinbar zu viele Enttäuschungen, scheinbar zu viele Verletzungen, scheinbar keine Hoffnung mehr auf eine wirkliche Veränderung, dann sag nicht einfach, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Dann ist und bleibt Jesus der Einzige, der helfen kann. Er kann eure Ehe erneuern, die wird nicht gleich sein wie am Anfang. Er kann Erneuerungskräfte in eure Ehe hineinführen, wo ihr ganz anders auch kommuniziert, weil ihr merkt, wir sind jetzt ein reifes Ehepaar. Und als reifes Ehepaar müssen wir anders zu kommunizieren lernen. Und dieser Veränderungsprozess, da möchte ich euch ermutigen, bleibt in diesem Veränderungsprozess. Den braucht es. Jede Beziehung braucht diesen Erneuerungs- und Veränderungsprozess. Ohne das ist sie tot. Wenn das so bleiben würde, wie als wir uns kennenlernten, dann ist diese Beziehung tot. Die hat keine Entwicklung durchgemacht. Dass ihr euch auch in eurem Eheleben mausern könnt wie ein Adler. Aber bei all dem, und ich möchte auch den Dienst in der Gemeinde ansprechen zum Schluss, bei all dem, es gibt Phasen, wo wir vielleicht denken, ach, mein Dienst in der Gemeinde, da bin ich enttäuscht worden. Das ist nicht ganz so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Ich habe einen Kolbenklemmer in meinem Dienst in der Gemeinde. Auch da, das ist nicht das letzte Wort. Der Herr hat die Gemeinde geschenkt als eine Institution auf der Erde. Amen. Im Himmel braucht es sie nicht mehr. Gott ist im Himmel und du, oh Mensch, samt der Gemeinde, bist auf der Erde. Steht im Predigerbuch. Das heißt, die Gemeinde wird auf dem Boden unten gebaut. Ist da etwas zu erwarten an Problemen? Was meint ihr? Ziemlich viel. Und Luther sagt, das ist ja sowieso zu erwarten, weil die Gemeinde ist ein Lazarett. Na logisch, die Leute kommen ja nicht gesund in die Gemeinde, sondern krank von der Sünde, krank und werden dort geheilt. Es ist also ein Durchlauferhitzer, die Gemeinde. Und dass es da Probleme gibt, Schwierigkeiten gibt und Widerstände zu überwinden gibt, ist doch selbstverständlich. Geschwister, unser romantisches Gemeindebild macht uns manchmal auch ein bisschen Probleme. Auch da, der Dienst muss ja nicht der gleiche bleiben, aber den Dienst einfach über Bord werfen, weil ein paar Enttäuschungen da sind, da muss ich echt sagen, schade. Schade, weil neben der Bekehrung, Wiedergeburt, Geistestaufe ist eine der beglückendsten Erfahrungen, die ein Christ machen kann, dass er als Kanal für andere vom Herrn gebraucht wird. Ich kann euch einfach so sagen. Das ist etwas vom Befreiendsten und Schönsten, was Gott jemandem schenken kann, wenn er bereit ist, auch zu kämpfen und dazu zu stehen, auch in Schwierigkeiten, dass er als Kanal von Gott gebraucht werden kann für andere. Schade, wenn du diese Möglichkeit nicht ergreifst oder aufgibst und sagst, ich komme noch in der Gemeinde, aber nur noch als Passivmitglied. Ich bin zu sehr enttäuscht worden. Geschwister, werden wir aktiv Mitglieder. Lassen wir uns brauchen vom Herrn, dass wir Kanäle sind seines Wirkens. Und auch wenn wir in Anführungszeichen keinen offiziellen Dienst tun, sondern im Gebet die Gemeinde unterstützen, ist das ein zentraler Dienst, den wir brauchen, der zentral ist für das Wohlergehen der Gemeinde.
Lasst uns doch miteinander aufstehen und dem Herrn eine Antwort geben. Vielleicht singen wir noch ein Lied zusammen. Ich möchte eines noch ganz klar festhalten, zusammenfassend. In allen diesen Prozessen, die ich auch erwähnt habe, gibt es keinen Weg am Mauser vorbei. Wenn das alte Federkleid nicht vom Adler abfällt und in einem recht schmerzhaften Prozess erneuert wird, kann er nicht verjüngt werden. Kann er nicht erneuert werden. Dann bleibt er am Boden. Er bleibt am Boden. Er wird zum Fliegen geboren, zum Fliegen gemacht, aber er kann nicht mehr fliegen. Obwohl er gar nicht am Ende seines Lebens ist, sondern nur vor einem Mauserungsprozess. Mit dem alten Gefieder kommt er irgendwann nicht mehr in die Lüfte. Anders als durch den Mauser geht es nicht. Es führt kein Weg daran vorbei, dass du dich mauserst wie ein Adler. Wir wollen dem Heiligen Geist, währenddem wir dieses Lied singen, Gelegenheit geben, in unsere Situationen hineinzusprechen.
Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre. Du tust große Wunder groß. niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß.
Herr, wir danken dir, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden, durch das Wirken deines Geistes, dass in unserem Inneren ein heiliger Raum vorhanden ist, wo wir mit dir allein sein dürfen. Alle Sorgen, alle Schwierigkeiten, alles Chaos dieser Welt muss draußen bleiben. Und wir dürfen dort in diesem Raum Gemeinschaft haben mit dir. Und dort findet auch der Austausch unserer Federn statt, wenn wir das Adlerbild vor Augen haben. Herr, wir sind wie mausende Adler. Einige hocken am Boden, einige sind müde und matt, weil das Gefieder wechselt. Einige hier verstehen nicht, warum gerade sie jetzt so am Boden sind, flugunttüchtig, im Prozess des Mauserns. Wir beten gemeinsam, Herr, der dich sättigt mit Gutem, dass du wieder jung wirst, dass du dich mauserst wie ein Adler. Wenn du Gott nicht mehr loben kannst, der Herr möchte dir eine Erneuerung deines Gebetslebens schenken. Diejenigen, die keine Freude mehr an der Arbeit haben, es gibt Erneuerung für die Berufsperspektive. Und alle Ehepaare und Familien, in deren Beziehungen Kälte und Bitterkeit eingezogen ist, lass sie erkennen, Herr, dass hier Erneuerung möglich ist. Auch der Adler, er erfährt Kälte, er erfährt Einsamkeit und Erschöpfung, wenn er sich mausert. Lass ihre Hoffnung allein auf dich setzen, dass sich ihre Familienbeziehungen mausern wie ein Adler. Und für alle, welche im Dienst für die Gemeinde Enttäuschungen und Frustrationen erlebt haben, die sprichwörtlich am Boden zerstört sind, hilf Herr, dass sie ihr Vertrauen auf dich nicht wegwerfen. Schenke ihnen, dass sie sich mausern können wie ein Adler. Und Herr, das müssen wir einfach offen und ehrlich sagen, es gibt keinen Weg an diesem Veränderungsprozess vorbei. Wenn unser altes Federkleid nicht erneuert wird, so können wir nicht wieder in die Lüfte abheben. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns mausern wie Adler. Danke, Herr, dass du uns heute Morgen die Augen öffnest für die Wichtigkeit dieses Prozesses. Geschwister, wenn ihr besonders angesprochen wurdet und merkt, in dieser Lebenssituation brauche ich noch Gebet, dann bitte nehmt das Gebetsmöglichkeit in Anspruch. Es sind Geschwister da, die für euch beten, und wir wollen offen sein, dass es Durchbrüche geben kann in diesen Lebenssituationen. Zur Ehre des Herrn. Amen.